Hi und herzlich willkommen zur dritten Episode des Selbstwirksamwerden-Podcasts. Ich habe heute eine für mich sehr besondere Gästin dabei, und zwar ist es Tina Röbel. Durch einen Workshop von Tina, den ich 2015 besucht habe, hatte ich meine erste große Selbstwirksamkeitserfahrung. Und zwar ging es in dem Workshop um das Thema Finde deinen Job mit Sinn. Und wir haben am Schluss auch eine Visionsreise gemacht, in der wir beschrieben haben oder uns vorgestellt haben, reingefühlt haben, wie lebe ich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Wie fühle ich mich, wenn ich diesen Job, den wir vorher auch so die Parameter bestimmt haben und uns dem so ein bisschen genähert haben im Workshop, wenn ich den gefunden habe? Wo lebe ich? Welche Menschen umgeben mich? Und nach dem Workshop ist dann erstmal die Zeit ins Land gestrichen, sind die Jahre ins Land gestrichen, bis ich dann irgendwie 2018 bei einem Umzug innerhalb von Berlin diese Notizen nochmal zur Hand bekommen habe. Und als ich die dann durchgelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist eigentlich gerade ziemlich genau das Leben, was ich lebe, und war total geflasht. Und genau, das war so meine erste große, sehr bewusste Selbstwirksamkeitserfahrung und die Erfahrung, ich kann mein Leben wirklich selbst gestalten und in die Hand nehmen, und ich darf auch groß träumen, oder ich darf träumen und dann auf ein Ziel hinarbeiten. Genau, und als ich dann die erste Podcast-Folge von Selbstwirksamwerden über LinkedIn veröffentlicht habe, beziehungsweise einen Post dazu gestartet habe, hatte Tina, mit der ich seit 2015 so lose auf LinkedIn verknüpft war, den auch geliked. Und dann habe ich sie natürlich sofort angeschrieben, ob sie auch Gästin sein möchte. And here we are heute. Ich freue mich total auf das Gespräch und ich wünsche euch ebenso viel Freude. Hallo liebe Tina, ich freue mich total, dass du heute im Podcast zu Gast bist, und besonders, weil ich dich vor 7 Jahren in einem Workshop erlebt habe, der mich sehr, sehr verändert hat. Tina, du bist Programmmanagerin bei Common Purpose in Deutschland, du bist Coachin, Moderatorin und Prozessbegleiterin. Erzähl uns doch erst einmal gerne einfach, was du machst und was dich bewegt.
Ja, hallo Hanna, danke für die Einladung, hierher zu kommen. Ich habe mich sehr gefreut und auch schön, dass wir uns jetzt wieder begegnen. Was mich antreibt, ist die Idee, Räume öffnen zu können, die aus dem Alltag so ein bisschen rausreichen. Also Räume zu öffnen, wo man sich über mehr unterhalten kann als, was ist der nächste Urlaub, finde ich auch spannend. Ich fahre sehr gerne in den Urlaub. Ich esse auch sehr gerne. Ich unterhalte mich auch gerne mit Leuten darüber, wo man gut essen gehen kann oder was sie gerade kochen. Aber was mich beruflich umtreibt, ist, Räume zu öffnen, wo man so die großen Fragen des Lebens für sich stellen kann, mit anderen sich darüber austauschen kann, von anderen lernen kann. Was ist eigentlich deine Definition eines guten Lebens? Was ist deine Vorstellung von beruflichem Erfolg? Wie wichtig ist dir Geld? Was versuchst du gerade an Problemen mit anzugehen? Also die ganzen großen Fragen, sei es jetzt die Klimakrise oder ganz aktuell der Ukraine-Krieg, einfach so einen Raum zu öffnen, wo man sich mit den Dingen, die im Alltag keinen Platz haben, auseinandersetzen kann. Das ist so das, was mich antreibt, und ich bin gerade zweigleisig aufgestellt. Eigentlich schon die ganzen letzten Jahre habe ich immer verschiedene Dinge parallel gemacht, weil es mir Spaß macht und ich es spannend finde, in verschiedenen Bereichen unterwegs zu sein. Und jetzt gerade bin ich zum einen bei Common Purpose. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die Menschen sektorübergreifend verbindet, also genau diese Art von Räumen öffnet, weil wir daran glauben, dass sowas wie der Klimawandel nicht alleine gelöst werden kann, also nicht irgendwie in einer Filterblase gelöst werden kann, sondern dass man über diese Grenzen hinweg zusammenarbeiten können muss. Und dafür braucht man eine persönliche Beziehung, braucht man die persönliche Begegnung, und die schaffen wir bei Common Purpose in unserem Programm. Genau, das ist so das eine, was ich mache. Wir haben ja auch schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen über mein ganz konkretes Programm, da können wir gleich nochmal bisschen eintauchen, genau. Und dann mache ich noch Coaching, vor allem 1:1 zurzeit, wo Menschen in der Regel kommen mit der Frage, irgendwie ist mein Job zwar ganz gut, aber er macht keinen Sinn. Können wir irgendwie mal gucken, was für mich ein sinnvoller Job sein könnte. Und so sind wir uns ja auch begegnet, dass du in einem Workshop warst, der den Namen Absprunghilfe hatte, was ich im Nachhinein sehr lustig finde. Aber ich glaube, es trifft das Gefühl für viele Leute gut, dass man so, man möchte gerne abspringen.
Das beschreibt es total gut, wobei ich glaube, der hieß sogar, oder ich habe irgendwie Karriere mit Sinn immer noch im Kopf.
Ja, der hatte einen sehr langen Namen.
Okay.
Mit bessere Welt, besserer Job, besseres Leben. So ganz klein und bescheiden formuliert.
Es hat funktioniert.
So ja, guck. Kann ich sagen.
Ja, super spannend. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst? Oh. Als ganz kleine Frage.
Ja. Also genau, ich glaube, ich kann an verschiedenen Stellen in meinem Leben anfangen und ich würde fast sagen, der so letztliche Schlüsselmoment war, ich war während der Schulzeit ein Jahr im Ausland, in Argentinien. Das war in zwei Hinsichten prägend, weil zum einen ich da ganz deutlich nochmal konfrontiert wurde mit der Tatsache, man lebt nicht überall so komfortabel wie in Deutschland und selbst wenn man in Argentinien komfortabel lebt, dann bedeutet das, dass man sehr viel mehr sich abgrenzen muss, als man in Deutschland es tut, wenn man ein Auto besitzt zum Beispiel. Und genau, also einmal dieses Bewusstsein für, ich lebe wirklich in einer wahnsinnig privilegierten Situation und auch innerhalb von Deutschland in einer wahnsinnig privilegierten Situation, das ist da sehr geprägt worden. Und dann habe ich im Nachhinein, das war mit AFS, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eine Austauschorganisation und die haben ein unglaublich gutes ehrenamtliches Netzwerk und ein richtig schönes ehrenamtliches Management, wo auch ganz viele Fortbildungen angeboten werden und ich habe dann so Auswahl- und Vorbereitungsseminare gemacht für Leute, die nach mir ins Ausland gegangen sind und irgendwie über diese ehrenamtliche Tätigkeit bin ich so reingekommen in, es macht mir Spaß, Menschen in Lernprozessen zu begleiten und Menschen zu helfen, sich mit sich und ihren Lebensfragen auseinanderzusetzen. Und dann genau, habe ich erst ganz breit studiert, weil ich mich noch nicht festlegen wollte, habe aber immer weiter diese Seminare gemacht, habe dann gedacht, ja okay, vielleicht sollte ich dann auch mal ein bisschen Ahnung haben von dem, was ich tue. Und habe Erwachsenenbildung im Master studiert, bin in die Personalentwicklung gegangen, fand das irgendwann langweilig, habe gekündigt. War nochmal an der Uni, habe promoviert auch in Erwachsenenbildung und die Coaching-Ausbildung gemacht. Genau, und so ist dann ganz schnell mein Leben verlaufen bis jetzt hier, wo ich gerade stehe.
Ich finde es total schön zu sehen, wie du sagst, dass du quasi im Ehrenamt in Anführungszeichen deine Bestimmung gefunden hast. Weil ich das oft sehe oder bemerke, dass Menschen in ihrem Engagement oder in ihren Tätigkeiten außerhalb von Schule oder vom klassischen Berufsweg dem Sinn so als erstes begegnen. Das finde ich total schön, dass du das auch so beschreibst.
Ich bin auch es gibt ja um diesen Work-Life-Balance-Begriff immer so Diskussionen, darf man, also sollte man irgendwie die Arbeitszeit überhaupt so trennen von der restlichen Lebenszeit? Und ich finde, es macht total Sinn zu sagen, es gibt halt diesen Teil Erwerbsarbeit, den die meisten von uns ein Stück weit auch machen müssen, weil irgendwie will man ja sich Essen kaufen, was zum Anziehen kaufen, seine Miete bezahlen, wenn man keine Wohnung oder ein Haus geerbt oder geschenkt bekommen hat. Und damit ist da ja immer ein gewisser Druck in diesem Bereich. Und ich finde es irgendwie wichtig zu sagen, es gibt auch Lebensbereiche, die von diesem Druck frei sind und das ist dann eben das Ehrenamtliche und ich glaube, deshalb kommt es auch dann dazu, dass man nochmal ganz, ganz anders schaut, worauf habe ich wirklich Lust, was mache ich auch an einem Sonntagmorgen oder jetzt an einem Freitagvormittag, wo ich vielleicht auch hätte länger schlafen können, einfach weil ich es wichtig finde und weil es mir Spaß macht. Also ich glaube, es ist leichter, die intrinsische Motivation richtig zu entdecken, wenn dieser Druck des Geldverdienen-Müssens wegfällt.
Total. Kannst du da oder was kannst du da teilen aus deiner Erfahrung als Coachin zu mehr Karriere mit Sinn? Also ist es oft ein Lebensbereich, wo Menschen dann den Sinn finden und rüber transferieren? Oder wo sucht man normalerweise nach dem Sinn? Oder wo sucht ihr nach dem Sinn bei Menschen? Welche Ansatzpunkte startet ihr da oder habt ihr da?
Ah ja, das ist gar nicht so einfach. Also der allererste Ansatzpunkt, gibt es immer zwei Ansatzpunkte. Das eine ist in Richtung Vorbilder zu schauen, also zu schauen, wer sind so die Menschen, die dich inspirieren und wo du denkst, oh, das finde ich richtig cool, was die so machen. Und das würde ich auch gerne machen. Und das andere ist dann für sich selber nochmal zu gucken, was waren so die Momente in deinem Leben, wo du dich besonders erfüllt gefühlt hast, was sind die Situationen im Alltag, die dir Spaß machen, und manchmal sind es auch kleine Sachen, sondern es könnte sein, mich rufen immer Freunde an, bevor sie ihren Geburtstag feiern, um mit mir zu brainstormen, wie die Party sein sollte, so, und dann weiß man, okay, offensichtlich bist du jemand, der gut darin ist, Menschen zu beraten und irgendwie so ein Gespür für soziale Zusammenkünfte hat. Also es müssen ja gar nicht nur der berufliche Kontext sein, wo man den Sinn entdecken kann. Genau. Und dann geht es aber schon auch viel um, oder beobachte ich das sehr oft, ist einfach auch um Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung geht. Also manchmal ist das Sinnempfinden deshalb nicht da, weil meine Coaching-Klientin einen Teil von dem, was ihnen wichtig ist, zurückhalten und sich nicht trauen zu zeigen in der Arbeit. Und wenn sie den Mut haben, das anzusprechen und die Dinge, die sie für sich hinterfragen, auch in der Organisation zu hinterfragen, kann auch wieder mehr Sinn entstehen. Also es muss gar nicht immer nur die Veränderung im Außen sein. Manchmal geht es auch einfach darum, sich noch aufrechter hinzustellen und zu sagen, Leute, das ist doch Quatsch, was wir hier machen. Und müssten wir nicht da und darüber nachdenken und dann festzustellen, ah, guck mal, meine Kollegen denken das auch. Und jetzt können wir gemeinsam überlegen, wie wir das anders gestalten.
Cool, also im Prinzip auch den Sinn in der Tätigkeit zu sehen, die man sowieso schon macht.
Oder zumindest zu gucken, kann man da den Sinn wiederfinden. So, das funktioniert nicht immer und manchmal ist auch zwischenmenschlich einfach das, wie sagt man das, das Gras verbrannt, sagt man das so, das Eis, ja, auf jeden Fall genau so. Gibt es zu viel verbrannte Erde, als dass man da irgendwie noch reparieren könnte, aber manchmal funktioniert es.
Ja, total spannend. Wie hast du diese ganze Erfahrung aus diesem Einzelcoaching-Bereich in deine aktuelle Tätigkeit mit reingebracht bei Common Purpose?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Wie habe ich die mit reingebracht? Also ich glaube, zum einen gab es auch bei mir so ein Stück Unzufriedenheit, weil ich dachte, ich mache wahnsinnig gerne Einzelcoaching. Ich finde es sehr berührend, wenn Menschen mir ihre Geschichte erzählen. Ich fühle mich wirklich jedes Mal geehrt, dass eine Person mir ihr Vertrauen schenkt, mit mir diese ganzen Gedanken und Überlegungen zu teilen, die ja teilweise auch erst in dem Moment, wo sie es aussprechen, den Leuten selber richtig bewusst werden. Und gleichzeitig ist es aber ja eine unglaublich exklusive Dienstleistung. Also es kann einfach nicht jeder das Geld raushauen, was ich für eine Coaching-Session nehme. Und ich nehme trotzdem immer noch Preise, die nicht dazu führen, dass ich mich voll mit Coaching meinen Lebensunterhalt abdecken könnte. Das heißt, es ist einfach eine Dienstleistung, die sehr exklusiv ist, so vom Format her. Das heißt, ich habe mich schon länger jetzt gefragt, was könnten irgendwie Formate sein, wo Menschen gemeinsam miteinander lernen und wo man gemeinsam sich diesen ganzen großen Fragen stellt. Und dann kam Common Purpose und ich irgendwie so durch eine Bekannte, die hat mir die Stellenausschreibung geschickt und ich dachte, diese Stellenausschreibung liest sich wie, hallo Tina, möchtest du dich bei uns bewerben, bitte? Hat mich extrem angesprochen gefühlt und was, vielleicht erzähle ich einmal fix, was ich da mache, damit man das
gerne
kann. Genau, ich darf jetzt ein Programm gestalten, was Legacy heißt. Also wir übersetzen es dann immer mit der Frage, welche Spuren willst du hinterlassen? Was ist so das, was man mit seinem Leben genau erschaffen möchte? Und das richtet sich an Menschen zwischen 18 und 25, die so in diesem Übergang zwischen Schule und Beruf stecken. Also wo man so die ersten grundlegenden Weichen ja stellt von, okay, jetzt ist man irgendwie fertig und wie geht es jetzt eigentlich weiter, in welchem Bereich will man sich engagieren, wo passt man mit seinen Interessen gut rein, wo hat man auch die Chance genommen zu werden, was passt vielleicht auch zu dem sonstigen Lebensmodell, was einem vorschwebt, mit wem man in der Stadt wohnt, wem man in einem kleinen Ort wohnt und so weiter. Genau. Ich habe gerade meinen Faden verloren.
Wie du deine Arbeit integrierst.
In genau. Und ich glaube, was mir da sehr hilft, ist, dass ich, weil wir machen, also das sind ja große Veranstaltungen jetzt bei Hamburg 850, das ist das nächste, was ansteht im Juni, wollen wir 80 Menschen zusammenbringen. Das heißt, es ist eine große Gruppe von Menschen und ich glaube aber durch die Coaching-Erfahrung schaffe ich es trotzdem, jede einzelne Person gedanklich im Blick zu behalten und dann dafür Sorge zu tragen, dass wirklich jede Person, die an dem Tag da ist, für sich irgendwie was rausziehen kann. Und das können ja total unterschiedliche Dinge sein. Also manche werden vielleicht inspiriert sein von den Führungskräften, die ihnen da begegnen. Und dann hat man eine Idee, wo man das nächste Praktikum machen möchte. Für andere ist es vielleicht eher so dieses, es ist ja auch wahnsinnig aufregend, so unbekannten Menschen zu begegnen und sich irgendwie mal vorstellen zu müssen und zu erzählen, wer man ist und was man da macht. Also ich glaube, ich habe durch das Coaching ganz gutes Verständnis und einen ganz guten Blick dafür, was bewegt die einzelnen Menschen, die jetzt Teil dieser großen Gruppe sind.
Ja, spannend. Also vor allen Dingen finde ich es gerade total beeindruckend, dass du sagst, dass du so 80 Menschen gleichzeitig quasi im Blick oder im Gefühl haben kannst. Super spannend. Kannst du uns
Warte, das klingt so, wie jetzt, wo du es nochmal formuliert, das klingt so ein bisschen fast größenwahnsinnig. Also ich habe natürlich nicht die ganz konkreten einzelnen Personen im Blick, sondern das geht nicht, aber ich habe ein sehr klares Bewusstsein dafür, dass jeder, der da sitzt, an einer unterschiedlichen Stelle in seinem Such- und Orientierungsprozess steht und deshalb auch unterschiedliche Dinge rausziehen wird. Und ich glaube, ich kann ganz gut in meiner Art der Moderation dann dieses, was zieht jeder Einzelne für sich da raus, begleiten.
Okay, spannend. Kannst du das Programm noch ein bisschen mehr beschreiben, so was ihr macht, jetzt gerade ganz konkret mit Hamburg 850?
Ja, sehr gern. Also, Hamburg 850 stellt die Frage, wie kann Hamburg auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt sein? Der Name 850 kommt daher, dass bald der 850. Geburtstag des Hamburger Hafens ist und der war in der Vergangenheit ja sehr, sehr prägend für die Stadt. Und wir wollen jetzt wissen, was brauchst du denn in Zukunft, damit Hamburg einfach ein lebenswerter Wohnort und Lebensort ist. Und was wir machen, ist ein dreitägiger Workshop, wo wir sehr unterschiedliche Menschen zusammenbringen. Also ich war jetzt im Kontakt mit der Frau von der Jugendberufsagentur, die wird Teilnehmende schicken von verschiedenen Unternehmen, werden Teilnehmende dabei sein von den Universitäten. Also Menschen, die eigentlich außer ihrem Alter gar nicht so viel gemeinsam haben und die dann die Chance haben, an diesen drei Tagen zum einen mit Führungskräften zu sprechen, die also ihnen einfach ein paar Berufswegschritte voraus sind. Da haben wir, also ich finde, eine coole Mischung an Organisationen jetzt schon akquiriert. Die Handelskammer wird dabei sein, von der Hamburger Sparkasse wird jemand dabei sein, von Gobanio, das ist ein Social Startup, die einen Duschbus für Obdachlose machen. Der Hamburger Impact Hub ist dabei. Von der Hafen City Universität, das City Science Lab, die so interaktive, co-kreative Stadtentwicklungsmodelle haben. Also wirklich irgendwie eine spannende Mischung. Und am ersten Tag hat man die Chance, mit den Personen, die dort mitwirken, sich auszutauschen über ihren Lebensweg. Wie sind die dahin gekommen? So ähnlich wie du es mich jetzt gerade gefragt hast. Was sind so deren Visionen für die Zukunft für Hamburg? Am zweiten Tag werden die Teilnehmenden durch die Stadt fahren und sich wirklich diese Orte angucken, also dann eine Führung bekommen, auch da wieder sich austauschen können und am dritten Tag ihre eigenen Ideen entwickeln. Also Ihre eigene Antwort auf die Frage, was brauchen wir denn jetzt, damit Hamburg in Zukunft lebenswert ist? Wir haben so ein ähnliches Programm in Sachsen schon mal gemacht, also zweimal jetzt die letzten beiden Jahre, da digital, jetzt in Hamburg ist es analog. Und ich fand es echt mega spannend, wie breit die Palette der Antworten war. Also es gab dann eine Gruppe, die hat sich beschäftigt mit nachhaltiger Mobilität im ländlichen Raum. Wie macht man das, dass nicht jeder alleine in seinem Auto durch die Gegend fährt? Eine Gruppe hat sich beschäftigt mit Integration und so dieser Idee, wie kann man vielleicht übers Kochen, über ein Rezepte austauschen, Beitrag zu interkultureller Verständigung leisten. Eine Gruppe macht was zu Standortmarketing, eine Gruppe macht was zu mentaler Gesundheit für Kinder und Jugendliche, die jetzt ja irgendwie noch mal mehr abgehängt sind sozial oder genau durch die Pandemie noch stärker vielleicht betroffen als Leute, die ab und zu mal arbeiten gehen dürfen und echte Menschen treffen. Genau, also wirklich sehr, ein sehr breites Themenfeld und total spannend. Und das ist jetzt, es kommen die ersten Bewerbungen gerade rein für Hamburg 850 und das ist total schön, weil auch da die Themen so ganz breit sind. Jetzt gerade gestern kam eine Bewerbung, die mich sehr berührt hat tatsächlich, wo jemand einfach geschrieben hat von seiner Lebensgeschichte. Er ist in Deutschland geboren, aber seine beiden Eltern eben nicht und das sieht man ihm an. Und dadurch hat er viele schwierige Situationen erlebt und er würde gerne einen Beitrag dazu leisten, was zu verändern in der Gesellschaft, dass eben, wenn der Hamburger Hafen 850 wird, dass andere Einwandererkinder nicht mehr so erleben müssen. Das finde ich, ist irgendwie sehr schön, dass Menschen aus ihrer eigenen Erfahrung was einbringen können und dafür andere einen Beitrag leisten können.
Ich sehe das auch total viel in der ganzen Sozialunternehmer-Szene, dass ganz oft die Motivation für die Gründung von einem Sozialunternehmen oder einer sozialen oder ökologischen Initiative ganz oft so diesen persönlichen Painpoint so als Ausgangspunkt hat und daraus dann halt total viel Selbstwirksamkeit im Prinzip erwachsen kann, weil man sich dann die Frage stellt, was kann ich dazu beitragen, dass sich das verändert? Und das fand ich jetzt auch total schön zu hören, dass das bei euch im Programm ja auch eine totale Fragestellung ist. So was, also du hast jetzt nicht so explizit gesagt, aber wahrscheinlich geht es ja auch um sozial-ökologische oder gesellschaftliche Projekte, um Menschen Methoden an die Hand zu geben, wie kann ich Lösungen entwickeln auf Problemstellungen, die ich in meinem Umfeld begegne.
Ja, genau. Also genau das ist unser Ziel. Wir möchten, dass die Teilnehmenden die Erfahrung machen, man kann was verändern, man kann was bewegen, man kann was einen Beitrag leisten und sowas wie gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ja ein riesiges Schlagwort, wo unzählige einzelne Fragen und Probleme sich dahinter verbirgen. Und in den Programmen, die wir machen, wollen wir, dass die Ideen so klein sind, dass man sie tatsächlich umsetzen kann. Also nicht klein im Sinne von nicht groß genug, sondern einfach klein im Sinne von, das kann man handeln, da kann man jetzt ansetzen, da kann man was tun, da kann man ins Machen kommen. So wie du das vorhin von deinem Podcast gesagt hast, so, ne? Einfach mal machen.
Ja, das fand ich auch eine sehr, sehr selbstwirksame Erfahrung. So einfach dieses einfach mal machen und man wird sehen, was dann dabei rauskommt. Und ganz oft, wo du jetzt auch irgendwie von in Anführungszeichen einfachen Lösungen gesprochen hast, das fasziniert mich auch total, wenn man sich manche sehr große Wirkungen anschaut und dann aber sieht, was war der Ursprung dessen. Ich habe letztens einen Workshop für Schülerinnen gehalten, die eben auch in dieser Berufsorientierungsphase waren und habe dann überlegt, welche Vorbilder könnte ich jetzt auswählen, die SchülerInnen so aufzeigen können, dass die sehr anders oder sehr nah an ihnen waren. Und also dann ist mir Greta Thunberg als Erste eingefallen, weil ich dann auch gesagt habe, so naja, sie hat sich eigentlich nur als allerersten Schritt mit einem Plakat vor das schwedische Parlament gesetzt. Und das ist ja jetzt noch kein hochkomplexer Ansatz. Und so, was sich daraus entwickelt hat, ist einfach riesengroß. Und so manchmal braucht es einfach so diesen ersten Schritt, um ins, ins Rollen zu kommen quasi. Und das finde ich total schön, wenn man solche Räume schafft, was ihr ja dann auch mit dem Programm Hamburg 850 macht und was wir bei Social Impact auch ganz viel mit Design Thinking Sprints machen oder eben auch mit Bildungsprogrammen, die SchülerInnen dann auch durch Design Thinking zu Projektideen verhelfen. Was wir allerdings immer merken, ist so diese Nachbetreuung, so wie geht es bei euch weiter nach Hamburg 850? Also wenn die Projekte quasi einmal gedacht sind, unterstützt ihr die Projekte weiter oder ist es dann quasi in die Hände von den Verantwortlichen gelegt, dass sie das dann selbstständig weiterführen?
Also was wir anbieten, ist eine Mentoring-Phase für 6 Monate, die relativ simpel gestrickt ist, in dem Sinne, dass es einfach einmal im Monat ein Treffen gibt. Die in Sachsen laufen die auch jetzt gerade noch bei dem Schwesterprojekt, wo wir nochmal externe Referenten einladen zu Themen, die die Teilnehmenden sich wünschen. Da hatten wir zum Beispiel jemanden zu gewaltfreier Kommunikation, wie kann man im Projektteam gut miteinander umgehen, jemanden zu Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, wie schafft man seine Idee gut nach außen zu präsentieren. Jetzt fürs nächste Mal haben sich die Teilnehmenden gewünscht, jemand, der ihnen Präsentationsfeedback gibt, weil sie bei der Abschlussfeier ihre Projekte nochmal vorstellen werden und das dann da gerne üben wollen. Also wir machen einmal im Monat noch so ein Follow-up-Treffen. Genau, das ist der eine Teil der Antwort und der andere Teil ist, die Teilnehmenden sind für uns nur eine Zielgruppe bei Hamburg 850 und die zweite Zielgruppe, die genauso wichtig ist, sind alle beteiligten Führungskräfte und alle, die am letzten Tag im Panel sitzen und sich das anhören. Da wird jemand dabei sein von der Behörde für Wirtschaft und Innovation hier in Hamburg. Da werden Stiftungsvertreter dabei sein, Unternehmensvertreterinnen. Und ich, also jetzt aus den Erfahrungen in Sachsen, weiß ich, die sind bewegt, ne? Die nehmen das mit und das wird in deren Arbeit einfließen. Das heißt, man kann jetzt nicht so ganz konkret sagen, okay, das ist dann dabei herausgekommen, aber die Ideen werden auf jeden Fall mitgenommen und weitergetragen. Und was wir auch machen ist, ist jetzt natürlich noch am Anfang, weil jetzt Hamburg 850 das allererste Mal stattfindet, in Sachsen läuft es schon so ein bisschen, uns schwebt vor, dass jeweils daraus ein Netzwerk wird, also dass man, wenn man jetzt dieses Jahr bei Hamburg 850 teilnimmt, im nächsten Jahr vielleicht schon eine Person ist, die von dem eigenen Projekt erzählen kann oder die auch ein Coaching übernehmen kann für jemand von den neuen Teilnehmenden, also dass man da auch so ein bisschen reinwachsen kann.
Na cool, spannend, dass ihr wie ihr das dann mitgedacht habt und in die Implementierungsphase quasi dann auch geht.
Also das waren wirklich in Sachsen total schön. Da haben wir 3 Leute jetzt eingebunden. Einen als Mentor aus dem Jahrgang davor, eine als, die hat die Closing Keynote gehalten, um den Leuten am Ende des Programms nochmal zu Mut zu machen. Und eine, die war auch in der Mentoring-Phase in so einem monatlichen Treffen dabei. Und da war total schön, weil deren Projekt ist gescheitert. Das hat nicht funktioniert. Die haben irgendwie, die erste Idee funktionierte nicht. Dann haben sie die Idee nochmal umgeändert, aber das klappte auch irgendwie nicht. Und sie fand es aber eine total gute Erfahrung, weil sie so wahnsinnig viel daraus gelernt hat und auch total richtig Lust hatte, jetzt diese Erfahrung des, was hat nicht funktioniert, mit den anderen Teilnehmenden zu teilen. Und die waren, genau, für die war es extrem hilfreich, weil sie teilweise genau an dem Punkt standen, weshalb dieses alte Projekt gescheitert war, sowas wie einfach nicht genau klar genug gesagt zu haben, wer kümmert sich jetzt um was und alle irgendwie sich zurücklehnen und warten, irgendjemand wird es schon machen, also die Rollen und die Zuständigkeiten im Team nicht klar genug benannt zu haben. Das fand ich besonders schön, weil ich glaube, manchmal ist es gar nicht so wichtig, ob man das ursprüngliche Ziel, für das man mal losgelaufen ist und was ja manchmal auch wirklich riesig ist, so ein großer leuchtender Stern am Nachthimmel, dem man hinterher eilt. Und vielleicht muss man gar nicht unbedingt bis zu diesem Stern gekommen sein, sondern es reicht auch einfach, die ersten 3 Kilometer des Weges zurückgegangen zu sein. Und dann hat man schon was bewegt und auch was gelernt dabei für sich.
Total spannend, genau. Das Thema Scheitern, das hatten wir im letzten Podcast, in der letzten Folge auch, Und das Scheitern so ein extrem negativ konnotierter Begriff ist und dass das aber auch gerade in diesem Growth-Mindset eigentlich, dass es total wertvoll ist, den umzupolen für sich und zu sagen, das Scheitern ist nichts Negatives, sondern es ist eine Lernerfahrung, die mich weiterbringt.
Ja, genau. Ich sehe es auch so. Und trotzdem, auch aus der Coaching-Perspektive, finde ich, man darf schon frustriert sein, man darf frustriert sein, man darf trauern, man darf es scheiße finden, weil man sich ja gewünscht hat, dass das klappt. Also man hat ja irgendwie so eine positive Energie aufgebaut, die einem die Kraft gegeben hat, was auch immer das Projekt war, das zu verfolgen. Und in dem Moment, wo man merkt, okay, in die Richtung geht es jetzt nicht weiter, finde ich, darf man sich schon einmal den Moment nehmen, zu sagen, schade, ich hätte das wirklich gerne erreicht. Um auch zu würdigen, was man da schon reingesteckt hat. Also ich glaube, Scheitern ist definitiv was, wo man sehr, sehr viel daraus lernen kann. Und man darf aber auch einmal, man darf frustriert sein.
Schön, dass du das auch nochmal mit reinbringst, so diese Akzeptanz von negativ konnotierten Gefühlen, dass man die auch einfach zulässt und nicht unterdrückt und sich untersagt, die zu fühlen.
Ja. Also das jetzt ein bisschen esoterisch formuliert, aber letztlich, man möchte ja als Mensch möglichst seine ganze Energie zur Verfügung haben. Ich glaube, man kann am meisten bewegen, wenn dir deine ganze Energie zur Verfügung steht. Und solange die halt in so einem frustrierten noch gebunden ist, kann man damit nichts machen. Und dann ist es besser, einmal den Frust rauszuschreien, zu schreiben, weiß ich nicht, Leuten zu erzählen, wie furchtbar alles ist, damit es dann wieder. Man dann wieder frei ist, um sich neuen Dingen zu widmen.
Finde ich schön, seine ganze Energie zu spüren. Ich habe vor einem Jahr in einem Tanzworkshop so die unglaubliche Energie von Wut kennengelernt im Tanz und habe da einfach auch gemerkt, so, das sollte man wirklich, diese Energie sollte man nicht unterdrücken, weil die einfach ganz, ganz stark ist. Und wenn man die so hilfreich für sich polen kann oder benutzen kann, dann, ja, dann fühlt man sich halt eben auch lebendig. Und das fand ich auch eine
Ja.
sehr schöne Erfahrung.
Das habe ich tatsächlich ein paar Mal schon bei Veranstaltungen als Einstiegsfrage gemacht. Dreh dich doch mal nach links oder rechts zu einer Person, die du nicht kennst, und frag sie, welche Themen machen dich eigentlich besonders wütend?
Ah,
Weil
spannend.
jede, so, ne, es gibt ja wahnsinnig viele Baustellen und jeder hat aber so zwei, drei, die einen besonders triggern. Und das, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang zurück, das hat ja immer was mit einer persönlichen Erfahrung zu tun, die da dahinter steckt. Also, was macht dich besonders wütend, ist eine coole Frage, um Leute direkt sehr persönlich kennenlernen zu können.
Super spannend. Das merke ich mir auf jeden Fall mal, um da eben auch die. Ja, zu sehen, wo liegt vielleicht noch verborgene Energie von dir.
Genau, ja.
Ich habe eben, als du so drüber gesprochen hast, so man setzt sich ein Ziel, wenn man so ein Projekt hat, aber dann kann es auch sein, dass man scheitert, aber durch das Scheitern lernt man wieder. Ich habe deinen Artikel über agile Lebensplanung auch gesehen, und das spielt ja auch in diesen ganzen Kontext rein. Kannst du dazu vielleicht noch mal sowas sagen? Was verstehst du unter agiler Lebensplanung und wie hängt
Ja.
es für dich mit Scheitern zusammen? Und ja.
Ja, genau, das passt da richtig gut. Also ist erstmal eine Wortschöpfung, agile Lebensplanung. Es kommen oft im Coaching Menschen zu mir, die sagen, sie würden gerne wissen, wo sie langfristig hinkommen wollen, damit sie jetzt Entscheidungen treffen können. Also, wo will ich in 10 Jahren sein? Weil dann weiß ich, welche Weiterbildung ich jetzt als nächstes mache, so ungefähr. Und ich glaube oder weiß, vielleicht gibt es sogar Berufe, wo das funktioniert, wo man das irgendwie so klar sich Ziele setzen kann. Aber ich glaube, die meisten Berufe sind inzwischen so, das, was du jetzt machst, das gab es vor 15 Jahren nicht. Oder ich weiß nicht, vielleicht gab es auch vor 15 Jahren schon Podcasts, aber das ist irgendwie neu und das ist gerade erst entstanden. Das heißt, es hätte sich niemand vor 15 Jahren das Ziel setzen können, ich möchte Podcast-Host werden, weil gab es irgendwie noch nicht. Das heißt, so dieses ganz langfristige, das will ich dann und dann erreichen und dann kann ich mir rückwärts ausrechnen, was muss ich tun, funktioniert irgendwie nicht. Es gibt ein paar Menschen, die so völlig frei von Plänen ihr Leben gestalten und einfach immer aus dem Bauch heraus entscheiden, oh ja, das fühlt sich jetzt gut an, das mache ich einfach mal oh ja, das fühlt sich auch stimmig an, dann gehe ich jetzt hier mal hin und arbeite da ein bisschen mit. Und das klappt, glaube ich, wenn man diesen guten Zugang zum Bauchgefühl hat, den viele von uns leider nicht haben. Und wenn man sich gut darauf einlassen kann, eben nicht zu wissen, wo es hingeht. Und der Mittelweg, und das ist das, was ich mit agiler Lebensplanung meine, ist für mich so eine grobe Orientierung zu haben, also zu wissen, ich würde gerne was in Richtung Sozialunternehmen stärken, mit meinem Leben machen und dann zu überlegen, wo stehe ich denn eigentlich jetzt gerade und was sind so die nächsten 2, 3 Schritte, die mich in Richtung von diesem großen Ziel bringen. Und dann, so wie im agilen Projektmanagement, ist der eine Sprint durch und dann nimmt man sich wieder einen Moment der Planung und der Reflexion zu gucken, was habe ich eigentlich erreicht? Ist mein Ziel noch stimmig oder will ich irgendwie in eine andere Richtung gehen? Und was sind von dann aus gedacht die nächsten 2, 3 Schritte? So, das ist das, was ich mit agiler Lebensplanung meine, eben noch nicht alles wissen zu müssen, sondern erstmal zu gucken, weiß ich die grobe Richtung und dann, was sind die nächsten Schritte? Und auch dafür ist es total hilfreich, wenn man einfach mit anderen sich austauschen kann. Also wenn man das nicht für sich alleine machen kann, sondern wenn man mit Menschen sprechen kann, die an der gleichen Stelle stehen wie man selber, wenn man mit Menschen sprechen kann, die diese 2, 3 Schritte weiter schon gegangen sind. So, das ist das, genau, was jetzt bei Hamburg 850 auch total schön ist, dass wir eben da den Leuten die Chance geben, diese Fragen nicht für sich alleine klären zu müssen, sondern gemeinsam mit anderen das klären zu können und von Vorbildern lernen zu können.
Super spannend, vor allen Dingen dieses Räume schaffen, also Räume schaffen für Begegnung, Räume schaffen für Wachstum, Räume schaffen für Austausch. Das klingt irgendwie erstmal so banal, ist es aber gar nicht, und daraus kann halt total viel Energie entstehen. Das finde ich, ja, finde ich immer wieder total faszinierend, bei Workshops, was entstehen kann, wenn man einen Raum schafft und einen guten Raum schafft. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Räume. Wir haben jetzt letztens eine Veranstaltung gemacht, eine hybride Veranstaltung, wo nur die Akteure vor Ort waren und wir das gestreamt haben. Und das war alles, hat alles super gut geklappt. Und danach habe ich aber gemerkt, so, mir hat die Energie gefehlt. Also, weil wir hatten so diesen Stage-Moment, wo man halt alle dann nach vorne gegangen sind und professionelles Streaming-Equipment und große Kameras und Scheinwerfer. Da war so dieses jetzt performe. Und gleichzeitig war aber im Raum waren nur diese 15 Menschen, wo man, oder 35 Menschen, wenn man eine komplett analoge Veranstaltung gemacht hätte, da sehr, sehr viel mehr Energie und Intimität im Raum gehabt hätte, was wir so ein bisschen durch dieses hybride Element weggenommen haben, aber es war halt auch nicht wie in einer digitalen, rein digitalen Veranstaltung, die Energie rein im digitalen Raum, die man dann auch besser halten kann. Also wir haben gelernt, so jetzt in den letzten 2 Jahren sehr, sehr gute digitale Veranstaltungen zu machen. Davor konnte man sehr gute analoge Veranstaltungen machen, und was ich gerade merke, ist so dieses hybride Veranstaltungen sehr gut zu machen oder sehr, ja, sehr achtsam zu gestalten, so, das ist gerade ein totaler Lernprozess, so für mich, aber das sehe ich auch auf anderen Veranstaltungen, die ich besuche. So, ich habe da noch nichts besucht oder gesehen, was mich total vom Hocker gerissen hätte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, eine der Hürden ist, dass wenn man eine rein analoge Veranstaltung macht, dann schaffst du ja auch einen physischen Raum für die Menschen. Und dann fährt man morgens irgendwo hin und sitzt schon in der S-Bahn und fragt sich, warum fahre ich jetzt eigentlich da nochmal hin? Also hat man ja irgendwie nochmal seine Entscheidung ganz anders präsent. Und in dem Moment, wo es hybrid stattfindet und man zu Hause auf der Couch bleiben kann, ist es schwieriger für sich eine große Entscheidung zu treffen, jetzt die ganze Aufmerksamkeit genau diesem Programm zu widmen oder so, ne, jetzt auch bei einem Podcast-Format. Ich glaube, wenn wir in einem Raum wären, wo man uns wirklich physisch zuhören würde, würde man anders das auf sich wirken lassen, als wenn man jetzt parallel kocht, mache ich manchmal, oder irgendwie spazieren geht oder so. Genau, und gleichzeitig entstehen aber auch entstehen wahrscheinlich andere Verknüpfungen im Kopf, wenn man dann irgendwie so seine Wohnung um sich herum hat, dann kommt man wahrscheinlich auf andere Ideen, als wenn man in einem Raum, der sonst nichts mit einem zu tun hat, gerade ist. Ja, aber also es ist ein super spannendes Lernfeld, finde ich. Und ich glaube, oder was ich merke, man muss wirklich für die jeweilige Veranstaltung und das jeweilige Format überlegen, wie kann man da einen möglichst wirkungsvollen Rahmen schaffen. Also Dinge einfach nur zu übertragen, das funktioniert nicht, sondern man muss schon wirklich für das jeweilige Format einmal denken, wie kann man das machen.
Ja, total.
Ich habe gerade,
Nee.
Ich lese gerade ein sehr schönes Buch, Nichtstun heißt es, von Jenny Odell. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, klingt aber ganz schwer, Nichtstun.
ja, genau. Und sie, also sie bezieht das vor allem auf Nichtstun im Sinne von Social Media, also einfach Instagram nicht zu öffnen und dadurch zu scrollen, ob irgendjemand irgendwas Spannendes gepostet hat, sondern nichts tun im Sinne von seine Aufmerksamkeit einfach mal gesammelt zu lassen, weil sie sagt, dass wenn man so große Fragen, wie schaffen wir es, keinen Müll mehr zu produzieren oder weniger Müll mehr zu produzieren, wenn man die beantworten will, dann funktioniert das nicht mit dieser zerstückelten Aufmerksamkeit, sondern dann muss man irgendwie wirklich mal den Kopf freiräumen und sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen. Und deshalb finde ich es jetzt für Hamburg 850 auch cool, dass es sind wirklich drei Tage von morgens bis abends, wo wir uns mit nichts anderem beschäftigen, als was macht Hamburg in Zukunft lebenswert. Also das ist ein großer Aufmerksamkeitsraum, den wir da schaffen.
Ja, total. Super spannend. Ich würde nochmal den Bogen schlagen zu dem Thema, also oder dem Begriff Selbstwirksamkeit.
Ja.
Was ist das für dich, wenn du so, also ich will jetzt keine Definition, aber so, wenn du das so für dich beschreiben würdest oder sagst, so das ist Selbstwirksamkeit jetzt für dich ganz persönlich?
Für mich ganz persönlich ist Selbstwirksamkeit der Hebel für mache ich was oder mache ich was nicht, weil oft oder eigentlich fast meistens haben Leute ja alle Fähigkeiten, die sie so brauchen, um ins Handeln zu kommen, und es machen aber nicht alle einfach mal, sondern man braucht schon so diese innere Überzeugung, ich kann das, es bringt was, wenn ich das tue. Und das ist für mich Selbstwirksamkeit und deshalb, so das ist der Grund, weshalb ich es spannend finde, die Frage, wie kann man es schaffen, dass alle Menschen, die irgendwie eine gute Idee haben, diese Idee dann tatsächlich auch umsetzen. Weil es hat ja jeder Spielräume. Und wenn es nur ist, im Büro mal nachzufragen, könnten wir vielleicht auf nachhaltiges Druckerpapier umsteigen oder können wir vielleicht Biomilch kaufen. Das sind ja wirklich kleine Dinge und eigentlich kann das jeder machen, aber es traut sich nicht jeder. Und Selbstwirksamkeit ist für mich dieser Unterschied zwischen ja, ich hätte eine Idee und ich könnte mal hinzu. So, und ich mache das jetzt einfach. Und wenn es nicht funktioniert, egal, dann habe ich was gelernt, dann kann ich im nächsten Job irgendwie besser erklären, warum wir hier was verändern sollten.
Was würdest du sagen, sind die größten Hemmnisse von Menschen, das nicht zu machen oder das nicht
Selbstwirksamkeit.
Zu glauben?
Ich glaube, viel schlechte Erfahrungen. Ich glaube, viel hat es auch damit zu tun, wie wir von anderen gesehen werden. Also ich glaube, es ist sehr viel schwieriger, sich als selbstwirksam zu erleben, wenn einem andere Menschen nichts zutrauen und umgekehrt sehr viel einfacher, wenn Menschen einen ermutigen. Jetzt bei unserem Programm in Sachsen waren einige Teilnehmende, die sind gerade in der Ausbildung, die hätten sich selber nicht angemeldet. Die fanden das irgendwie, also die haben einfach nicht verstanden, um was geht's da, was bringt das und so weiter. Aber die Führungskräfte haben gesagt, weil die Führungskräfte vorher auch bei uns im Programm waren, das ist eine gute Sache, mach da mal mit, lass dich überraschen. Und die haben so schöne Visionen formuliert, was sie sich für Sachsen wünschen und welche Themen ihnen gesellschaftlich am Herzen liegen und waren, glaube ich, selber davon überrascht, dass sie diese Ideen haben und diese Gedanken so formulieren können. Also ich Genau. Ein Hemmnis ist, wenn einem andere nicht zutrauen, und ein positiver Verstärker ist, wenn Menschen kommen und sagen, mach mal, ich glaube an dich. Oder also wirklich auch banal, mein Fahrrad war letzte Woche kaputt. Das war es schon mal, ist irgendwie was am Schutzblech eingeklemmt, und dann haben wir es erstmal einfach nur abgemacht. Und dann ging es darum, das wieder zu reparieren. Ich verstehe mich wirklich als sehr emanzipiert, und es ist mir wahnsinnig wichtig, in einer gleichberechtigten Partnerschaft zu leben. Und trotzdem war ich so, oh ja, vielleicht macht mein Freund das ja. Bis er wunderbarerweise gesagt hat, Tina, willst du es nicht eigentlich selber machen? Du kannst das doch. Und nicht so, war es aber anstrengend. Dann habe ich es gemacht. Es hat sogar Spaß gemacht, weil es ja auch schön ist, mit den Händen was zu machen. Es war wirklich extrem simpel. Man musste nur 4 Schrauben da einmal auf und wieder zumachen. Und habe mich danach total gefreut, zu denken, natürlich kann ich mein Fahrrad reparieren. Ich brauche nicht, dass jemand anderes mein Fahrrad repariert. Aber ich hätte es nicht gemacht, wenn er mir nicht nochmal den Anstoß gegeben hätte. Das kannst du doch alleine machen. So, also manchmal braucht man jemanden von außen, der kommt und sagt, das kannst du, mach mal.
Ich finde mehrere Aspekte in der Geschichte super spannend. Auf der einen Seite, weil es irgendwie doch zeigt, dass wie sehr man teilweise in so Gender-Klischees drinsteckt, obwohl man da auf vielen Bereichen schon sehr bewusst mit umgeht, was du ja gesagt hast, aber dass das, glaube ich, doch noch sehr tief dann drinsteckt. Ja, so das, so Reparatur, das ist ja eher was, was Männer machen oder so, aber dann diese bewusste Switch, nee, das kann ich auch allein, fand ich mir ganz spannend, oder eben dann halt auch zu sehen, wie uns Systeme dann beeinflussen, die im ersten Moment dann vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und das Zweite, was ich in der Geschichte vorher, die du erzählt hast mit den Auszubildenden, super spannend fand, war auch so die Reflexion, welche Räume kann man schaffen früher, also im Bildungssystem oder auch im Ausbildungssystem, um Freiräume zu geben und um Möglichkeiten zur Selbstwirksamkeitserfahrung zu geben, um jungen Menschen auszusprechen, ich glaube an dich, traue dich was, und du hast Stärken. Und mir begegnet es irgendwie ganz oft, dass ich mit Menschen spreche, die ihre Stärken gar nicht benennen können. Und dann frage ich mich so, wieso lernen wir das nicht in der Schule? Wieso ist das nicht ein Teil vom Schulgedanken, dass man das herausarbeitet? Und damit meine ich nicht inhaltlich diese Fächer, dass man dann sagt, ich bin gut in Englisch, ich bin gut in Mathe, sondern sagt, ich kann gut Verbindungen mit Menschen aufbauen, oder ich kann strukturiert denken, oder ja.
Ja. Also ich glaube, wenn wir anfangen, über das Schulsystem zu reden, finden wir wahrscheinlich einige Dinge, wo wir sagen, das ist aber nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Aber zum Glück gibt es ja auch da Menschen, die aktiv sind und die tätig sind. Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, die bei Teach First arbeitet, die einen unglaublich schönen Ansatz haben. Okay. Leute, die vorher in ganz anderen Bereichen gearbeitet haben, an Brennpunktschulen zu schicken, um da Kindern und Jugendlichen den Rücken zu stärken. Also ich glaube, da gibt es Menschen, die aktiv sind, und das gehört tatsächlich für mich auch zu Selbstwirksamkeit dazu, so ein Bewusstsein dafür zu haben, was sind meine Baustellen und bei welchen Baustellen mache ich einfach nicht mit. Also im Sinne von choose your fight, zu sagen, hier, das bewegt mich, da will ich Energie reinstecken und da glaube ich, was bewirken zu können, und was sind Themen, die mich auch nerven, frustrieren und ich mir eine Veränderung wünsche, aber wo ich einfach, weiß ich nicht, nicht den finalen Kick habe oder nicht die richtige Idee, und dann darauf vertraue, dass andere Menschen das übernehmen. Also ich glaube, Selbstwirksamkeit hat schon auch damit zu tun, sich vor Überforderung zu schützen und zu sagen, das mache ich und das mache ich aber nicht. Und bei dem, was ich mache, auch wieder ein Bewusstsein zu haben, also es wird keiner von uns die ganze Welt retten können, sondern immer zu gucken, was ist so der kleine Rahmen, in dem ich was bewirken kann. Und vielleicht auch nochmal, hat ja auch mit dem Scheitern zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben, zu gucken, dass man seine Ziele so setzt, dass man auch die Chance hat, erfolgreich zu sein. Und in dem Moment, wo man losgeht und sagt, ich möchte das ganze Bildungssystem verändern. Leider die Scheiterchance relativ groß. Also gut zu gucken, wie setzt man sich seine Ziele so, dass man Erfolg haben kann. Schon ambitioniert, aber jetzt eben so, dass man in so eine selbstverstärkende Spirale reinkommt, zu denken, cool, das habe ich geschafft, jetzt kann ich das nächste angehen.
Ja, das finde ich schön, dass du das auch nochmal sagst und auch nochmal betonst. Ich sehe das, oder da gibt es ja jetzt auch gerade in dem Gründer, sozial- und sozialunternehmerische Gründerszene auch dieses Bewusstsein für Achtsamkeit und Abgrenzung und mentales Bewusstsein oder ja genau, also dass man sich nicht in dieser Leidenschaft für seine Tätigkeit, wenn man denn dann die Karriere mit Sinn gefunden hat, total überfordert. Und selbst wenn man einen Fokus gewählt hat und sagt, das ist mein Einflussbereich, dass man dann trotzdem auch auf sich und seine Ressourcen achtet. Und da hattest du ja ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass du auch gerne kochst und gerne mit Menschen zusammen bist und dass das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, um seine Energie da mit seiner Energie auch gut zu haushalten.
Das hat, glaube ich, jetzt gerade viele nochmal beschäftigt, auch im Zuge vom Ukraine-Krieg, so die Frage, darf ich sowas machen wie einen Kuchen backen und mit Genuss essen, während irgendwo Häuser bombardiert werden? Und die Antwort ist ja klar, also leider, aber ja klar darf man das machen, weil jetzt gerade geht es für jeden Einzelnen von uns darum zu gucken, wie können wir auch gut für uns sorgen, damit wir an den Stellen, wo wir was bewirken wollen, was bewirken können. Also ich glaube, genau, man muss schon aufpassen, nicht jetzt ausschließlich um sich zu kreisen. Deshalb finde ich das, was du über deinen Podcast gesagt hast, so nett, das Working Out Loud. So, ne? Du bist gerade auf einer Lernreise und du sagst aber nicht, ich mache jetzt erstmal meine Lernreise und wenn ich in 3 Jahren damit fertig bin, dann kann ich irgendwie was zurückgeben. Sondern nee, du machst das einfach live und alle können mitmachen und alle können irgendwie teilhaben und mit dir zusammen lernen. Also ich glaube, Selbstfürsorge muss jetzt nicht immer bedeuten, ich schotte mich für Jahre ab und danach kann ich wieder Verantwortung für andere und die Welt da draußen übernehmen. Aber Selbstfürsorge muss heißen, ich sorge dafür, dass es mir auch rein physisch gut geht, dass ich psychisch in einer guten Verfassung bin und dann kann ich überhaupt ein kleines Steinchen tragen, aus dem wir dann irgendwas Schönes bauen können.
Ja, total schön. So diese Kraft der vielen, wenn alle was Kleines machen und nachher eine große Wirkung entsteht, das ja, finde ich sehr, sehr wahr. Ja, Tina, vielen, vielen Dank. Ich finde, es waren total schöne Impulse in unserem Gespräch dabei. Ich finde, wir haben super spannende Themen angerissen. Und hast du noch abschließend was zum Thema Selbstwirksamkeit, was du noch nach draußen schicken willst oder kannst, dass du Menschen noch mit auf den Weg geben möchtest oder könntest, die sich vielleicht gerade nicht so sehr selbstwirksam fühlen?
Ich habe habe ich, und dann möchte ich dir noch eine Frage stellen, wenn ich darf. Was macht man, wenn man sich nicht selbstwirksam fühlt? Auch da wieder erstmal das Anerkennen und Akzeptieren. Und dann ist es, glaube ich, wichtiger, erstmal in so das Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder reinzukommen, als was man konkret tut. Und wenn es einem hilft, den Müll rauszubringen, weil dann hat man sich ein Ziel gesetzt und das hat man umgesetzt und es gibt ein sichtbares Ergebnis, nämlich der Mülleimer ist leer, dann ist das total cool. Also wirklich immer zu gucken, wie kann ich in so eine positive Spirale reinkommen von, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich gemacht und dann geht es. Und an manchen Tagen kann man Vorträge halten oder kann man irgendwie einen coolen Pitch schreiben für das Projekt, was man machen möchte. Und an manchen Tagen ist es, heute habe ich 5 E-Mails aus meiner Mailbox beantwortet, die da schon lange rumlagen. So, also wirklich zu gucken, da auch da irgendwie großzügig mit sich zu sein und an manchen Tagen halt einfach kleine Dinge zu tun, um in das Gefühl wieder reinzukommen. So wie wenn man irgendwie Sport macht und dann eine Weile keinen Sport gemacht hat, dann fängt man ja auch nicht an mit, jetzt habe ich mich beim Marathon angemeldet, sondern dann sagt man, okay, diese Woche will ich einmal meine Laufschuhe anziehen und mit denen hier um den Block vielleicht auch nur spazieren, aber irgendwie ist man wieder in Richtung Joggen reingekommen. So.
Danke. Ja, dafür. Ich glaube, das ist super wertvoll, sich nicht auch da nicht zu überfordern.
Nee, genau, nicht überfordern, nicht zusätzlichen Druck machen, sondern einfach sein eigener Selbstwirksamkeitscoach sein und zu gucken, so, wie schaffe ich es denn, in das Gefühl wieder reinzukommen? Oder auch da Leute anrufen und sich erzählen zu lassen, was man gut kann. Oder auch da mal, genau, sich ein bisschen Seelsorge abzuholen bei Freunden. Ja.
Vielen
So, ich bin ja nun auch Coach, stelle also gerne Fragen. Und ich
Dank.
weiß, du hast jetzt ja viele Gespräche über Selbstwirksamkeit schon geführt. Was ist das, was du jetzt an neuem Gedanken über Selbstwirksamkeit hier aus unserem Gespräch für dich rausziehst?
Danke für die Frage. Also jetzt erstmal nochmal das, was du zum Schluss gesagt hast mit den kleinen Schritten. Also kleine Schritte gehen, die auch anzuerkennen und sich da nicht zu überfordern. Und was ich super spannend finde und was ich auf jeden Fall mitnehme, ist auch die Gedanken zum Agilen, zur agilen Lebensführung. Und das hat für mich ja auch mit diesen kleinen Schritten zu tun. Also ich habe vorher ganz viel auch immer mit der Visualisierung, das hatten wir ja auch damals in deinem Workshop gemacht. Und das hat ja super gut funktioniert, so ein Ziel vor Augen zu haben. Aber manchmal eben auch anzuerkennen, dass man einfach nur Schritt für Schritt gehen kann und dass dieses Fernziel vielleicht auch ein bisschen abstrakter sein darf. Ich hatte eine total schöne Erfahrung. Vor 2,5 Jahren habe ich so einen Mammutmarsch, so einen Spendenlauf mitgemacht, also 100 Kilometer in 24 Stunden einfach wandern gehen. Und das war in Bayern und das Ziel war Schloss Neuschwanstein. Und dieser Weg war, der war vieles, aber er war manchmal auch ziemlich, ziemlich hart. Also vor allen Dingen so eine Situation morgens. Nach einer langen Nacht, wo es auch noch geregnet hat, wo es kalt war und wo es noch und noch nicht hell wurde und die Knie irgendwann total wehgetan haben und ich in so ein richtiges Tief reingelaufen bin. Und dann ist dann aber irgendwann die Sonne aufgegangen und man hat einfach so einen Schritt vor den nächsten gesetzt. Und dann war dann auch die Frühstücksstation, so das, und da kam halt die Energie zurück. Und am nächsten Tag habe ich im Zug gesessen und habe dann so diese Metaphorik von diesem ganzen Lauf total gesehen und habe so gesehen, so ich hatte die ganze Zeit dieses Ziel vor Augen. Also physisch das Schloss Neuschwanstein, aber halt eigentlich diese 100 Kilometer zu schaffen. Und dieses Ziel und dieses Bewusstsein hat mir halt die Kraft gegeben, halt auch vor allen Dingen in diesem Moment, da morgens weiterzugehen und einfach den nächsten Schritt vor den anderen zu setzen, obwohl meine Motivation sehr, sehr niedrig war oder meine Stimmung ganz, ganz schlecht war. Und deswegen, obwohl das ja so ein kitschiges Ding ist, so dieses Schloss Neuschwanstein, aber hat es für mich seitdem so eine wichtige Bedeutung in meinem Leben bekommen, weil es für mich so zu dieser Zielorientierung total steht. Und genau, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, dieses Ziel ist wichtig, aber Raum zu lassen für Veränderungen dahin und nicht die Schritte dahin, wie in einer Wasserfallorganisationsplanung, das schon alles so zu planen und darauf zu bestehen und sich damit auch irgendwie in so ein Korsett zu zwängen, finde ich. Ja, finde ich. Spannend und inspirierend.
Danke für die Geschichte.
Danke dir fürs Gespräch. Hat mich total gefreut. Und als du vor 3, 4 Wochen auf meine Mail geantwortet oder meine Anfrage geantwortet hast, war ich so dankbar und hab damit schon gesehen, dass oder mich schon so über die Wirkung von dem Podcast gefreut, so für also im ersten Schritt dann auch für mich persönlich so, dass ich dadurch dass wieder den Kontakt zu dir gefunden habe oder halt zu diesem Bogen spannen konnte zu diesem Workshop, der für mich mit so einer der größten bewussten Selbstwirksamkeitserfahrungen war. Also vielen, vielen Dank an der Stelle für den Input von 2015 und dafür, dass du heute da warst. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und Selbstwirksamkeit. Und ich wünsche dir mit deiner Arbeit von Common Purpose und von Hamburg 850 ganz viel Erfolg, gutes Gelingen. Wenn du noch durch deine Aufmerksamkeit Leute, die jetzt vielleicht zuhören, können die sich irgendwie bewerben oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, daran teilzunehmen an Hamburg 850?
Oh ja, genau. Also man kann sich ganz einfach bewerben. Man geht auf die Seite von commonpurpose.de oder man sucht Hamburg 850 und dann ist es relativ simpel. Es gibt ein kleines Anmeldeformular hinter dem Jetzt-Bewerben-Button und die einzige Frage, die man beantworten ist, warum hat man Lust dabei zu sein?
Schön. Gut, dann alle bewerben, die wohnen oder Lust haben, dran teilzunehmen. Und vielen Dank, liebe Tina.
Danke dir. Alles Gute.
Dir auch. Ja, vielen Dank, Tina, für das schöne Gespräch und vor allen Dingen für den Namen zu dem Konzept, was ich ja in deinem Workshop schon kennenlernen durfte, die agile Lebensführung. Das resoniert total mit mir. Also sich ein sehr konkretes Ziel setzen, sich da emotional schon total reinführen, sich dann aber nicht akribisch für die nächsten 7 Jahre, bis man das Ziel erreicht hat, einen Lebensplan mit Meilensteinen zu schreiben, sondern eben überlegen, was sind die ersten paar Schritte, die ich in die Richtung gehen kann, dann nochmal innehalten, zu reflektieren, was habe ich gelernt, haben mich die Schritte schon weiter Richtung meines Zieles geführt, ist das Ziel noch das Richtige und was können wiederum meine nächsten Schritte sein. Sehr schön, ich freue mich total über diesen Begriff und ich hoffe, ihr konntet auch was Inspirierendes aus dem Podcast ziehen. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mir Feedback gebt über LinkedIn, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr mir eine Rezension schreibt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Mai. Der Frühling ist da, genießt ihn und wir hören uns im Juni wieder.